Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mal wieder quasi live vom Markt. Vom Markt für Facility Management, um genau zu sein. Denn das FM, wie es gemeinhin abgekürzt wird, spielt eine immer wichtigere Rolle in Betrieb und Instandhaltung und der Erreichung von Zukunftsfähigkeit der Immobilien. Selbst in den zurückliegenden und ja anhaltenden Krisenjahren haben die FM-Dienstleistungen vom Umsatz und Volumen her jährlich zugenommen. Das zeigt auch in diesem Jahr die alljährliche Lündonk-Liste Facility Service in Deutschland. In einer aufwendigen Abfrage ermittelt der Researcher die 25 umsatzstärksten FM-Unternehmen auf dem deutschen Markt. Im Nachgang der Vorstellung der aktuellen Top 25 in Deutschland sitze ich nun live zusammen im Airport Club des Frankfurter Flughafens mit einer Entscheiderin und zwei Entscheidern aus diesem Ranking.
Wir finden natürlich organisches Wachstum genauso spannend wie das anorganische. Und in Zahlen ausgedrückt, wir sind im letzten Jahr 29% gewachsen. Circa die Hälfte davon anorganisch, die andere Hälfte davon organisch.
Als Familienunternehmen sind wir vielleicht nochmal anders getrieben. Aber als Familienunternehmen liegt uns natürlich sehr viel daran, dass wir gesund und nachhaltig wachsen. Und ich glaube, das ist meinem Bruder und mir auch immer sehr wichtig, dass wir unabhängig bleiben.
Wir sehen in dem Bereich Klimaschutz und der Digitalisierung die beiden großen langfristigen Treiber, die auch erhebliche Zukunftsinvestitionen erfordern. Und das sind tolle Chancen für uns, weil wir als B mit unserem technischen Dienstleistungsportfolio letztlich für eine klimafreundliche und digitale Wirtschaft und Gesellschaft letztlich sorgen können.
Ich begrüße Dr. Marion Henschel, CEO der Strabag Portfolio und Facility Services. Hallo.
Hallo, Herr Seifert. Property and Facility Services.
Hab ich, aber macht also nichts. Was habe ich? Property and macht Facility Services. Herzlich nichts. Willkommen bei dieser Limo. Mit am Tisch sitzt Arnulf Piepenbrock von der gleichnamigen Firma. Ich grüße Sie.
Herr Seifert, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Der dritte im Bunde zur heutigen Limo ist Markus Holzke von SPI. Seien auch Sie herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich erst, dass das alles klappt. Wir haben auch noch einen vierten im Bunde, den ich eine Joker-Frage stellen möchte. Und zwar ist das Thomas Ball, Partner bei Lündonk. Hallo, Herr Ball.
Hallo, Herr Seifert. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor vom Fachmagazin Immobilienwirtschaft.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herr Ball, eine Frage vorweg. Sie haben gerade die 25 umsatzstärksten FM-Service-Unternehmen in Ihrer Lündonk-Liste dargestellt. Es gab ein veritables Umsatzwachstum von annähernd 12%. Wie erklärt sich das in diesen Krisensituationen?
Zum einen sind Facility Services krisenresilient. Das heißt, die Nachfrage ist da unabhängig, wie es der Gesamtwirtschaft geht. Aber die Nachfrage steigt auch. Das Thema CO2-neutrale Transformation, das Thema Digitalisierung des Immobilienbestandes und der allgemeine Fachkräftemangel und immer komplexer werdende Immobilien, alles das dazu trägt bei, dass die Dienstleistungen stark nachgefragt sind. Und das resultiert in starkem Umsatzwachstum.
Okay, also krisenresilient, würde ich sagen. Frau Dr. Henschel, Sie haben ja unterjährig kräftig auch zugekauft. Geht Ihnen Beteiligungswachstum über Organisches?
Das ist ja eine tolle Einstiegsfrage. Ja. Also, vielen Dank dafür. Also die könnten Sie ja Herrn Holzke und Herrn Dr. Keisberg, der jetzt leider nicht hier teilnimmt.
Ladies first, würde ich
genauso,
mal sagen.
Genauso stellen. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben ja heute hier am Airport über die Lündonk-Liste 2024 gesprochen, die aber zahlenmäßig das Geschäftsjahr 2023 immer traditionell abbildet. Und in der Tat, wir sind gewachsen. Wir sind anorganisch gewachsen und wir sind aber auch organisch gewachsen. Und um dann konkret auf Ihre Frage zu antworten, bei uns ist M&E-Zukäufe, das verfolgt keinen Selbstzweck. Wir kaufen nicht des Kaufens wegen, sondern um strategische Ziele mit unseren Zukäufen zu erreichen. Und das war im Fall von Bockholt, die wir im letzten Jahr erworben haben, der Fall. Und das ist auch in diesem Jahr der Fall bei den aktuellen Zukäufen, die wir schon vorgenommen haben. Und von daher, wir finden natürlich organisches Wachstum genauso spannend wie das anorganische. Und in Zahlen ausgedrückt, wir sind im letzten Jahr 29% gewachsen, circa die Hälfte davon anorganisch, die andere Hälfte davon organisch.
Das anorganische Wachstum soll ja dann auch in ein organisches überführt werden, nicht?
Naja, das anorganische Wachstum dient dazu, um tatsächlich in einem nächsten Schritt dann weiter aus dem zugekauften Unternehmen heraus organisch zu wachsen. Insofern gefällt mir das Bild gut. Das ist bei Bockholt der Fall, die beim letzten Jahr gekauft haben, ein großes Reinigungsunternehmen, großer infrastruktureller Facility Management Dienstleister im Norden von Deutschland, in einer Region, in der wir bislang noch nicht so stark aufgestellt waren, wo wir viel Struktur erworben haben. Also Struktur, damit meine ich Organisation und ich meine natürlich auch Menschen, Personal, Fachkräfte, alles, was man benötigt. Aktuell haben wir den Fokus etwas verschoben. Wir sind im Moment dabei, uns schwerpunktmäßig mit Unternehmen aus dem Segment der Gebäudetechnik zu beschäftigen. Mhm. Tun das auch deswegen, weil der Strabag-Konzern uns auch den Auftrag gegeben hat, in diesem Segment zuzukaufen. Und das Ziel, was wir damit verfolgen, ist langfristig, ja, wir haben das vorhin auch diskutiert in unserem Talk, wir sehen uns so ein bisschen als Dekarbonisierungs-GU. Das ist unser strategisches Zielbild, was wir als Strabag Property and Facility Services Dienstleister haben. Was meine ich damit? Ein Dekarbonisierungs-GU, der vereint zukünftig eben die Services mit digitalen Leistungen, mit Beratungsleistungen und aber auch Errichterleistungen zu einem kundenspezifischen Produkt. Und das ist das Zielbild, was wir erreichen wollen mit unseren aktuellen Zukäufen.
Na, dann bin ich gespannt. Das war ja schon die halbe Strategie, die hier ausgebreitet wurde. Das ist richtig eine gute Geschichte. Herr Piepenbrock, Sie verfolgen ja in Ihrer Firma eine andere Strategie. Warum bevorzugen Sie das Wachstum aus eigener Kraft?
Ja gut, als Familienunternehmen sind wir vielleicht nochmal anders getrieben, aber als Familienunternehmen liegt uns natürlich sehr viel daran, dass wir gesund und nachhaltig wachsen. Mhm. Und ich glaube, das ist meinem Bruder und mir auch immer sehr wichtig, dass wir unabhängig bleiben. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Wir wollen uns nicht irgendwie mit welchen Zukäufen verschulden. Mhm. Wir haben unsere Erfahrungen ja auch gesammelt. Da kann ich vielleicht dann noch was zu sagen, wenn man Zukäufe getätigt haben. Grundsätzlich kommen für uns erstmal die Zukäufe nicht in den Fokus, weil wir strategisch gut aufgestellt sind. Ja, wir haben ja zum Beispiel eine flächendeckende Präsenz in Deutschland. Das heißt, wir haben eine hohe Kundennähe. Wir müssen uns nicht irgendwo noch eine Region durch Zukäufe uns dann stärken, sondern wir sind gut aufgestellt. Wir haben eine gute Ausgangssituation. Wir wollen bei dem Wachstum auch unsere Mitarbeiter mitnehmen. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil wir haben eins in den 80er und 90er Jahren erfahren. Da sind wir ja sehr, sehr stark durch Zukäufe ja in unserem infrastrukturellen Segment gewachsen. Man darf nie unterschätzen den Kunden und die Mitarbeiter von den Organisationen, die man übernimmt. Wir haben doch festgestellt bei unseren Zukäufen damals, dass wir in den ersten Jahren doch einige Kunden verliert, einige Mitarbeiter auch verliert. Und da haben wir gesagt, wir gehen den Weg anders. Wir setzen auf organisches Wachstum. Da sind wir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren sehr, sehr gut mit gefahren. Auch darüber hinaus. Wir haben jedes Jahr jetzt ein zweistelliges Umsatzwachstum verbuchen können. Deshalb, glaube ich, sind wir da auf richtigen Weg. Und man darf auch eins nicht verkennen, gerade heute in der Zeit der Digitalisierung, wenn man Unternehmen in sein Unternehmen integrieren will, braucht man extrem viel Managementkapazitäten. Mhm. Die muss man auch parat haben. Und deshalb muss man sich genau überlegen, welche Strategie richtig ist. Grundsätzlich sage ich aber auch, Zukäufe schließen wir nicht aus. Es muss einfach nur passen. Und ich sage immer, aus 1 und 1 darf nicht 1,5 passieren entstehen, sondern aus 1 und 1 muss mehr als 2 entstehen. Dann hat man, glaube ich, einen guten Zukauf gemacht.
Herr Holzke, eine Frage an Sie. Also Spie wächst doch mit und auch an den zentralen Zukunftsaufgaben. Digitalisierung und Energietechnik habe ich da so herausgelesen, so auch als zentrale Zukunftsaufgaben. Ist da jetzt endlich die Nachfrage vom Markt ja so, dass Sie da auch voll drauf setzen können?
Ja, absolut. Also wir sehen in dem Bereich Klimaschutz und der Digitalisierung die beiden großen langfristigen Treiber, die auch erhebliche Zukunftsinvestitionen erfordern. Und das sind tolle Chancen für uns, weil wir als BI als mit unserem technischen Dienstleistungsportfolio letztlich für eine klimafreundliche und digitale Wirtschaft und Gesellschaft letztlich sorgen können. Und das ist unser Kerngeschäft. Also von daher sehen wir dort eine deutliche Entwicklung nach vorne. im Bereich der Gebäude. Die Nachfrage nach Energieeffizienz und Dekarbonisierungslösungen ist immens. Zusätzlich im Bereich der Infrastruktur, beispielsweise das Schaffen der Elektromobilitätsinfrastruktur oder auch der Kommunikationsnetzinfrastruktur, über alles, was man da redet, ob das Rechenzentren sind, Breitbandausbau oder 5G, Mobilfunkinfrastruktur. Das sind die großen Treiber, wo wir uns auch mit unseren Kompetenzen organisch, aber auch eben anorganisch gut aufstellen, damit wir letztlich dort auch für unsere Kunden Lösungen bauen können. Ja.
Spiel Deutschland und Zentraleuropa wird sich, was die Verantwortung für einzelne Länder betrifft, neu aufstellen. So hörte ich. Was können Sie bereits jetzt dazu dem Markt sagen?
Ja, kann ich ein bisschen was zu sagen? Ja. Also bei SPI reden wir von sogenannten Plattformen. Ja, unser Management-Team hat mit dem Markteintritt von SPI ja vor etwa 11 Jahren letztlich den Auftrag gekriegt, das Geschäft von SPI in Deutschland und Zentraleuropa zu entwickeln, eine Plattform aufzubauen, die wächst. Mittlerweile gucken wir da auf 19.400 Mitarbeitende. Wir waren etwas kleiner. SPI hatte 300 Mitarbeitende vor 11 Jahren in Deutschland und Zentraleuropa. Also um diese Plattform weiter wachsen zu lassen, ist es so, dass wir zukünftig die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz verantworten und unsere CI-Plattform, die wir haben wachsen lassen von 18 Millionen Umsatz in einer Gesellschaft in Polen und mittlerweile letztlich in Polen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei präsent ist mit über 400 Millionen Umsatz, ja, hat viel mehr Sichtbarkeit verdient und eben auch eine Plattform an sich geschaffen, die dann auch weiter wachsen kann.
Herr Piepenbrock, mal noch eine Frage an Sie. Sie sind ja hauptsächlich in Deutschland tätig und sind auch gar nicht so super positiv gestimmt gewesen, eben in der vorherigen Diskussion, was die weitere oder die mittlere Entwicklung der deutschen Wirtschaft anbelangt. Sie sprachen von Deindustrialisierung, aber jetzt mal im Vergleich zu Osteuropa, was läuft denn in Deutschland gut? Da wird es da auch noch was geben, oder?
Da haben Sie mich jetzt auch im falschen Fuß erwischt. Ja. Ich dachte, das nicht kommt davor. Ja. Nein, aber ich meine, man muss ja mal eins sagen. Also wir haben uns ja auf den deutschen Markt fokussiert. Wir sind in Deutschland tätig, fokussieren uns darauf und beherrschen, glaube ich, auch die Dienstleistungsmentalität auch sehr gut. Von daher glaube ich, alle die, die jetzt international ausgerichtet sind, werden, glaube ich, langfristig auch gewisse Chancen bekommen, weil wir stellen ja doch schon fest, dass viele Investitionen von deutschen Unternehmen im Ausland getätigt werden, nicht mehr in Deutschland. Und ich glaube, da werden gerade osteuropäische Länder profitieren und dann werden ja auch solche Dienstleistungen gefragt von den international tätigen Dienstleistern. Ich meine, gut, was läuft bei uns gut? Ja, ich meine, wir können ja mal eins sagen, die Rahmenbedingungen gerade für unsere Leistungen sind hier in Deutschland, glaube ich, ganz vernünftig. Ja, auch wenn ich mir so angucke, so die Ausschreibungsmodalitäten, die wir hier haben in Deutschland, ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, das läuft vernünftig. Da muss auch jeder für sich nachher entscheiden, beteiligt er sich bei Ausschreibungen, wo 100% Preis draufsteht. Ich glaube, die großen Unternehmen machen das alle nicht. Weil es geht nicht mehr nur um den Preis, sondern es geht auch um das Personal. Und das ist ja der große Engpass für uns alle, diese zu bekommen. Aber wir müssen eins auch mal sehen, die Rahmenbedingungen sind nun mal nicht die besten in Deutschland. Wir sind ja von den europäischen Ländern ja das Land mit dem geringsten Wirtschaftswachstum, das ist so. Wir sind auch das Land mit der geringsten Jahresarbeitszeit, wenn man sich das, wenn man das mal vergleicht, auch mit Polen zum Beispiel, wo deutlich mehr gearbeitet wird. Und wir müssen doch schon irgendwo darauf hinarbeiten, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland eine gewisse Qualität behält. Zurzeit sehe ich das doch kritisch. Ich glaube, wir als große Unternehmen, wir profitieren auch von dem Markt, weil an uns durch unsere Kunden immer mehr komplexe Anforderungen gestellt werden, sei es jetzt ESG, sei es Zertifizierungen, die wir erbringen müssen. Also die bürokratischen Aufwendungen sind schon deutlich höher für uns. Und das ist für uns, glaube ich, eine Chance, auch in dem Markt zu wachsen. Mhm. Aber eben langfristig kann es sein, dass der deutsche Markt für uns doch ein bisschen sich reduzieren wird aufgrund den exogenen Faktoren. Und da müssen wir eben aufpassen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist für Deutschland, wir müssen diese überbordende Bürokratie abbauen, weil die hemmt uns, glaube ich, alle. Das bringt für uns alle keinen Mehrwert. Und ich sag mal, wenn man eine Staatsquote von über 50% hat, dann ist das schon kritisch anzumerken.
Frau Dr. Henschel, Strabag ist ja auch international aufgestellt. Haben Sie für unsere Limo-Hörerinnen und Hörer so ein paar Lessons learned aus den ausländischen Märkten? Ist da vielleicht der Digitalisierungsgrad schon weiter fortgeschritten? Gibt es die Personalprobleme nicht? Hat man die anders gelöst? Oder können Sie da irgendein Beispiel rüberziehen für Deutschland?
Ja, spannende Frage, Seifert. Prinzipiell ist es so, dass auch für die Strabag PFS im Moment der deutsche Markt der größte Markt ist, zwischen den 6 PFS-Ländern, in denen wir tätig sind. Jetzt jüngst 6, bislang waren es 5. Wir haben vor wenigen Wochen in Luxemburg den Marktführer im Facility Management erworben und kommen jetzt eben auf 6 PFS-Länder, die wir sind. Ansonsten würde ich Herrn Pinbruch gerne zustimmen. Also die Rahmenbedingungen in Deutschland sind nicht optimal. Da finden wir gerade in den osteuropäischen Ländern im Moment bessere Rahmenbedingungen vor, mehr Wachstum. Also Polen ist auch unser Musterland, was Wachstum angeht. Hohe Inflation zwar auch, aber ein Wachstum von 9-10%. Da passiert unglaublich viel. Und wir haben unlängst auch unsere Roadmap bis ins Jahr 2030 aufgestellt, also für die Strabag PFS-Unternehmensgruppe. Und da sehen wir vor allen Dingen das Wachstum nicht mehr in Deutschland, sondern wir sehen es in den anderen Ländern, in denen wir engagiert sind. Jetzt muss man allerdings sagen, jeder Markt hat auch seine Besonderheiten. Das Facility Management ist kein Direct Export, dass man irgendetwas hier produziert und ins andere Land verbringt oder mal Menschen irgendwo hinschickt, sagt, mach den Job und komm wieder zurück. Also ich glaube, am besten lässt sich das beschreiben mit Think Global, Act Local. Jedes Land hat natürlich seine Besonderheiten. Das beginnt bei rechtlichen Rahmenbedingungen. Jedes Land hat aber auch gewisse vergleichbare Dinge. Zum Beispiel sind viele unserer großen Corporate-Kunden in allen unseren PFS-Ländern auch tätig. So kann es gut sein, dass wir in Teilen zumindest in Österreich, in Polen und in Deutschland vergleichbare Kundenstrukturen haben. Sie haben Digitalisierung angesprochen. Schwierig, ich würde sagen, gibt's keinen Unterschied jetzt, was den digitalen Reifegrad eines Marktes angeht. Ich glaube, entscheidender ist, welche Antwort hat das Unternehmen darauf? Und da kann ich nur sagen, dass wir eine einheitliche Digitalstrategie verfolgen in der Strabag PFS-Unternehmensgruppe für alle Länder. Also wir arbeiten mit denselben digitalen Tools in allen PFS-Ländern. Und ich glaube, das ist auch die richtige Antwort darauf, um auf die Themen Standardisierung, Automatisierung, Digitalisierung und Skalierung nachher zu kommen. Denn es ist am Ende wurscht, ob Sie jetzt irgendeinen Serviceprozess in Polen vor dem Kunden erledigen wollen oder in Deutschland. Wichtig ist, dass die Prozesse und die entsprechende Automatisierung und Digitalisierung dahinter stimmt. Und von daher würde ich mal sagen, es spielt keine wesentliche Rolle. Wichtiger ist eben, was man selber aus Digitalisierungssicht kann und ob man in der Lage ist, diese Themen tatsächlich zu exportieren. Denn die kann man exportieren. Okay. Prozesse, Digitalisierung, Systeme, Strukturen, die können Sie exportieren, weil sie eben digital sind. Menschen zu exportieren, um den Service dann vor Ort in anderen Ländern zu machen, das ist eher schwerer.
Ja, ist ja spannend. Es wäre dann auch wahrscheinlich schwierig, die Menschen aus anderen Ländern hierher zu holen und die erstmal einzugewöhnen und so weiter. Das war ja auch schon ein Thema vorhin gewesen. Aber lassen Sie uns noch mal so ein bisschen zum Thema allgemeine Lage, Trends jetzt gucken und horchen, was passiert. Herr Holzke, es gab jetzt ja erstmals wieder eine minimale Zinssenkung der Europäischen Zentralbank. Hat diese Auswirkungen auf Ihr Geschäft? Merken Sie da was?
Ja, harter Themenwechsel.
Ganz stark.
Okay. Ja, also das hat natürlich zwei Dimensionen. Die interne Dimension und aber auch die Dimension des Marktes für unsere Kunden. Erstmal intern anzufangen. Unser Geschäftsmodell ist ja ein Asset-Light-Modell. Wir haben also wenig Anlagevermögen, bis zu gar kein Anlagevermögen, was wir in unseren Büchern haben. Unser M&A-Wachstum versuchen wir letztlich aus eigener Kraft zu stemmen. Dazu tracken wir eine ganz interessante Kennzahl, die nennt sich Cash Conversion. Das ist die Übersetzung des operativen EBITs auf unser Bankkonto. Und da haben wir über die letzten 10 Jahre über 130% erreicht. Das heißt also, eine Vielzahl von unseren Akquisitionen schaffen wir aus unserer eigenen Working Capital Absenkung, worauf wir sehr stolz sind. Als B-Gruppe selber haben wir eben auch unsere Verschuldung gesenkt über die Jahre und hatten auch ein All-Time-Low. Trotz der vielen anorganischen Zukäufe letztlich dann mit 1,2 als Leverage. Das ist sehr, sehr stark. Von daher wirken sich die Zinsen auf uns jetzt wenig aus. Ja. Die Steigerung natürlich, ja, die abrupte, aber dann die Senkung spielt für uns dann weniger eine Rolle. Auf unsere Kunden bezogen, muss man sagen, hatten die eher eigentlich alle ein Riesenproblem mit dem abrupten Wechsel von einer Niedrigzinsphase dann doch zu einer erheblichen Steigerung der Zinsen. Das war eigentlich das Gefährliche, was beispielsweise im Hochbau auch zu entsprechenden Verwerfungen und zu einem Stopp des Marktes eigentlich kam. Ich denke, dass wir jetzt alle froh sind, dass die Zeit der Hochinflation vorbei ist. Und damit letzten Endes auch die Zinsen auf einem Niveau sich stabilisiert haben, was im Grunde eine leichte Senkung versprach, vielleicht dann eben auch noch in Zukunft, aber dass das nochmal so runtergeht wie vorher, damit ist nicht zu rechnen. Ja. Wichtig ist aber Stabilität, dass man sich darauf einstellen kann und dass die Kostenseite unter Kontrolle ist. Von daher denke ich, dass letztlich diese Situation unseren Kunden auch zugute kommt, wie sie jetzt vorhanden ist.
Herr Piepenbrock, in der Lündong-Studie wurde auch künstliche Intelligenz im Bereich Facility Management als Trend, als Wachstumstreiber identifiziert. Können Sie dazu schon was sagen? Wo hat das in der Praxis schon Einzug gehalten?
Also ich glaube, erstmal haben wir heute bei der Vorstellung der Lündong-Studie auch eins gesehen, dass wir alle die große Herausforderung haben, Personalmangel. Wir kriegen kein Personal mehr. Und von daher ist unsere Branche, glaube ich, sowieso dazu verdonnert, auf gut Deutsch, in Automatisierung, in künstliche Intelligenz, in Prozessoptimierung zu denken, damit wir die Personalressourcen vernünftig einsetzen können. Also das, glaube ich, da sind wir, glaube ich, alle gemeinsam, glaube ich, schon dran. Wir müssen natürlich sehen, wo können wir dann diese künstliche Intelligenz, auch die Automatisierung, Digitalisierung, kann man dann alles unter einem Rücken mehr nehmen, mal einsetzen. Ich sag mal, zu meinen Mitarbeitern sage ich immer, ChatGPT ist ja schön, wenn man sich irgendeinen Text umschreiben lässt, alles prima, alles toll. Aber wenn man sich auch den öffentlichen Bereich anguckt, da gibt es ja auch so ein paar Lügengeschichten, die dann rauskommen, wenn man mal ChatGPT fragt. Und wenn man sich das hier ein eigenes System aufbaut, ist immer entscheidend nachher, wie ist der Datenbestand. Habe ich einen richtigen Datenbestand oder einen passenden Datenbestand, dann werden meine Ergebnisse darüber hinaus in komprimierter Form ja auch passend sein. Dann werde ich sie natürlich gewinnbringend für mein Unternehmen ja auch einsetzen können. Ist der Datenbestand aber nicht passend, dann gibt's jetzt diesen schönen Spruch, shit in, shit out, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Dann hilft mir diese künstliche Intelligenz nämlich gar nicht, weil dann kommt auch nichts Richtiges bei raus. Ich glaube, man kann mit diesen Tools extrem viel in unserer Branche nach vorne hin bewegen. Ich glaube, da stehen wir natürlich noch irgendwie erstmal in den Anfängen. Aber ich glaube, es wird schon eine große Auswirkung haben, wie wir nachher arbeiten. Wir werden unser Personal viel effizienter, viel effektiver zur Arbeit bringen. Weil das wird auch und bleibt der Engpass, die persönliche Arbeit nachher an der Maschine, im Objekt, an der Anlage. Und da werden wir, glaube ich, durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, glaube ich, extrem viele Verbesserungen bekommen, schneller dran zu sein, effizienter zu sein. Und wir müssen auch mal sehen, wir verarbeiten ja oftmals Massendaten bei uns in dem Geschäft. Ja. Und gerade diese Massendaten, da auch Mitarbeiter zu finden, die überhaupt bereit sind, dann damit umzugehen. Ich glaube, da kann man doch wirklich über die künstliche Intelligenz mit Chatbots, glaube ich, ganz gute Sachen machen, damit es viel effizienter und einfacher läuft und dass der Mitarbeiter dadurch auch, ich sage mal, eine gewisse Arbeitsplatzergonomie auch hat.
Ja, Frau Dr. Henschel, so um mal jetzt hier unser wirklich Themenpotpourri zum Abschluss auch zu bringen. Künstliche Intelligenz steht vielleicht noch ein bisschen in den Startlöchern. Was ist eigentlich der höchste Wertbeitrag, den ein FM-Dienstleister seinen Kunden geben kann?
Puh, das ist aber eine Frage. Kommt ganz aus dem ganz obersten Regal.
Es geht immer auch um Nutzwert, ja, für die Hörerinnen und Hörer.
Also ich glaube, wir stehen tatsächlich für höchste Kundenzufriedenheit. Das ist ein Wert an sich, den wir leisten können als Dienstleister. Vielleicht ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch, vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt. Wenn man das jetzt übersetzt, wir sind ja von Haus aus ein technischer Dienstleister, würde ich das mal runterbrechen auf höchste technische Verfügbarkeit. Also eine Anlage muss funktionieren. Und die muss optimal laufen. Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, sie muss effizient laufen. Und das ist, glaube ich, etwas, ein Kundenversprechen, die geben wir und die lösen wir in der Regel auch ein. Und ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich im Moment sehe, dass die Branche sich in einer Transformation befindet. Wir verändern uns, unsere Kunden verändern sich. Und ich glaube, so diese Frage nach, ich suche einen Problemlöser, der mir alle Leistungen, alle Services, wenn möglich, aus einer Hand anbietet. Mhm. Diesen Trend, den sehen wir in unserem Kundenportfolio, den spüren wir am Markt. Und ich glaube auch, das ist eine Entwicklung, die im Moment spürbar ist, die sichtbar ist und der wir uns natürlich auch gerne stellen und dieses Versprechen auch gerne einlösen. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Der kommt so aus dieser Nachhaltigkeitsecke. Wir haben das mal intern so als Taxonomie-Readiness bezeichnet. Also wir helfen tatsächlich unseren Kunden dabei, selber nachhaltiger zu werden. Das ist auch sehr abstrakt formuliert, als abstraktes Ziel formuliert. Was meine ich damit? Naja, also wir schauen uns eben genau an, welchen Beitrag leisten die Immobilien der Kunden zu ihren eigenen CO2-Emissionen. Mhm. Häufig ist das Gebäude, es ist ja dafür bekannt, egal welche Quelle Sie zitieren, aber die Gebäude sind nun mal die größte CO2-Schleuder, die es gibt auf, also die Gebäude, die im Betrieb sind, auf dem Planeten. Und da sind wir natürlich nah dran. Und deswegen haben wir, glaube ich, da einen gewissen Auftrag, eine gewisse Aufgabe, der wir auch entsprechend gerne gerecht werden können. Also Taxonomy Readiness.
Okay, ja, das
den Kunden helfen, selber nachhaltiger zu werden. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild.
Okay, ja, das sind natürlich wirklich die das Big Picture, wo man dann den Kunden auch begleiten kann. Ja, es kommt keiner aus diesem Podcast, der heißt ja Limo, ohne noch eine Personality-Frage zu beantworten. Herr Holzke, da würde ich Sie gerne als Ersten mal fragen. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit welcher Person würden Sie diese Limo gerne trinken? Das darf eine lebende Person sein. Es kann jemand sein, der schon gestorben ist. Es kann eine Fantasy-Gestalt sein. Mit wem?
Also am liebsten mit Ihnen allen hier.
Das machen wir ja schon.
Und das gerne auch bei einem Bier, ja, bei der Eröffnung des EUREF Campus in Düsseldorf, wo wir im November diesen Jahres einziehen werden. Der erste klimaneutrale Campus in NRW. Mhm. Und das tolle Gebäude werden wir auch betreiben dürfen und sind da ein großer Mieter. Und das soll unser OneSpe Campus werden, ja, für ganz viele Operative und unser Headquarter in Deutschland. Ja, also dazu lade ich Sie alle ganz herzlich ein.
Ja, Moment mal, also ich wollte einladen.
Ja, nach der Limo kannst du dann auch ein Bier geben alles für klar, jeden. Dann. Ja, das würde mich freuen.
Alles klar, ja. Herr Piepenbrock, mit wem würden Sie gerne mal zusammensitzen und eine Limo trinken?
Oh, wenn ich eine Limo trinken kann, ja, dann würde ich die, glaube ich, auch ganz gerne mit einem Sportler trinken. Ja, so, ja. Ne? Kein alkoholisches Getränk. Und also ich habe für mich immer so einen Sportler, den ich wirklich bewundere und wo ich immer mit Respekt auch hinschaue. Das ist ein Tennisspieler, Roger Federer, der es einfach über Jahre geschafft hat, eine Top-Leistung zu bringen, sich ganz lange Zeit auch trotz seines hohen Alters für einen Sportler, glaube ich, da auch gegenüber die Jungen da durchsetzen konnte. Und sich dann auch noch ein Leben nach dem Sport aufgebaut hat. Das ist ja wirklich beeindruckend, wie geschäftlich er unterwegs ist. Mhm. Und was ich dann toll finde, und das ist für ein Familienunternehmen auch immer wichtig, ist eine Bodenständigkeit nachher zu behalten. Die hat er. Und deshalb finde ich das sehr, sehr schön, wenn man die Möglichkeit hätte, mit so einem Sportler mal eine Limo zu trinken.
Okay, Roger Federer, ja, der ist ja nicht aus der Welt. Ja,
ja, genau.
Genauso wie der EUREF Campus, aber. Genau. Frau Dr. Angel, mit wem trinken Sie Ihre Limo?
Das Gute ist ja, Herr Seifert, wer Ihre Podcasts kennt, kann sich auf die Frage vorbereiten. Das ist die einzige Frage, auf die man, okay, sich, auf die man sich richtig vorbereiten kann.
Das heißt,
kann,
Sie haben schon gehirnt.
Die kommt, na klar, die kommt immer. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, passt in diese Zeit am besten rein. Bin auf zwei Namen gekommen, vielleicht darf ich jetzt zwei nennen.
Naja, geht auch.
Weil der Holzke da so ein bisschen gekniffen
wir geben eine
hat.
Mehr aus.
Okay, also zwei. Also wenn ich zwei hätte, würde ich erstmal Julian Nagelsmann fragen. Und mit ihm zusammen gerne Limo trinken. Wir sind ja, Europameisterschaft hat begonnen, Deutschland hat gewonnen. Mhm. Und ich würde gerne mit ihm darüber reden, wie wir Europameister werden. Ich glaube, das wäre ein gutes Signal für dieses Land, für die Gesellschaft, für die Menschen, die in dem Land wohnen und würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun. Das andere, die andere Limo, die Sie ausgeben, die geht in so eine ähnliche Richtung, ist aber ein ganz anderer Mensch. Ich würde tatsächlich gerne mit unserem Bundeskanzler eine Limo trinken und ihn fragen, wie das sein kann, dass man, wenn man jetzt die Wähler so vielleicht übersetzt als Kunden bezeichnet, wie es sein kann, dass man so wenig für die Zufriedenheit seiner eigenen Kunden in diesem Land tut und ihm vielleicht so ein bisschen Hilfestellung geben. Wir sind ja auch als Problemlöser, als Möglichmacher, als Facility Management Dienstleister bekannt, um ihm vielleicht so ein paar Impulse zu geben, wie man als Möglichmacher für Kundenzufriedenheit, für Wählerzufriedenheit und vielleicht wieder für ein bisschen mehr Zufriedenheit in diesem Land dann auch kommen könnte.
Okay.
Die beiden, ja. Olaf Scholz und Julian Nagelsmann.
Ja, herrlich. Ja, da glaube ich, ja, das sind Leute, die aktuell im Fokus stehen. Und da kann man sicherlich was bewirken. Mal gucken, wie sehr wir die für eine Limo gewinnen können. Aber nichts ist unmöglich.
Up to you.
Genau. Ja, das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Dr. Marion Henschel, Arnulf Piepenbruck und last but not least Markus Holzke. Es gab ja aus der tollen Runde ein paar interessante Einblicke in die aktuellen Herausforderungen, vor denen das FM nun steht. Wenn ich nochmal so Revue passieren lasse, was ich besonders spannend fand, ist also die Stetigkeit und Resilienz des Facility Management Geschäfts und des Service Geschäfts finde ich doch sehr erstaunlich. Also mit Ausnahme von Corona ging es ständig nach oben und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Man hat auch gesehen, dass Deutschland auch von anderen Märkten was lernen kann. Da ist man zum Teil unterwegs, nicht. Das Personalproblem kann vielleicht ein bisschen mit künstlicher Intelligenz, sagen wir mal, eingedämmt werden. Ich glaube, das wird nicht komplett gelöst werden, aber irgendwie muss der Laden ja laufen. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, von Marketing bis zur Regie und Technik, Nikolai Usbeck, ein Special Thank hier an dieser Stelle. Danke dir. Da können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben einsteigen, auch und insbesondere natürlich auf Ihr eigenes Facility Management. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.